Morgen euch allen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin und das erstaunt mich. Denn eigentlich wäre ich jetzt schon in Jerusalem. Und meine Frau und ich haben die Hälfte der Reise gecancelt. Und eigentlich müsste ich mich doch jetzt, wenn ich hier heute bin, total nach Jerusalem sehnen. Ich tue es nicht, sondern ich freue mich richtig, bei euch zu sein. Und ein Grund ist, dass ich dadurch dazu komme, noch einmal hier über den Römerbrief zu sprechen. Wir sind langsam am Ende des Römerbriefes und es ist meine letzte Predigt von vielen über den Römerbrief in dieser Reihe. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht. Es ist mehr als ein Jahr mittlerweile vom Gefühl her, dass wir den Römerbrief machen. Und ich selbst hatte viel Gewinn. Und das wünsche ich uns heute allen, dass wir wirklich Gewinn haben durch diesen wunderbaren Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich möchte uns den Predigttext lesen aus Römer 15 und bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Römer 15, die Verse 14 bis 21. Und ich lese uns nach der Guten Nachricht Bibel. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin ganz sicher, ihr seid von allem guten Willen erfüllt und seid euch voll bewusst, was Gott für euch getan hat. Darum könnt ihr euch auch selbst gegenseitig ermahnen. Ich habe in diesem Brief zum Teil sehr deutliche Worte gebraucht, aber ich habe den ganzen Brief nur geschrieben, um euch in Erinnerung zu rufen, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Und dazu bin ich bevollmächtigt durch den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Denn er hat mich dazu berufen, Jesus Christus zu dienen und ihn unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Gleichsam als Priester im Dienst der guten Nachricht arbeite ich darauf hin, dass die Menschen dieser Völker eine Opfergabe für Gott werden, eine Gabe, die Gott Freude macht, weil sie durch den Heiligen Geist selbst heilig gemacht worden ist. Wenn ich darauf vor Gott stolz sein kann, dann nur, weil Jesus Christus mich in seinen Dienst genommen hat. Ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene Verantwortung zu verkünden. Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott im Gehorsam unterstellt haben. Er selbst erwies hier seine Macht in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes. So war es mir möglich, von Jerusalem aus in weiten Bogen bis nach Illyrien die gute Nachricht von Christus zu verbreiten. Dabei war es mir stets eine Ehrensache, die Botschaft nur dort zu verkünden, wo man noch nichts von Christus gehört hatte. Ich wollte nicht auf einem Fundament aufbauen, das ein anderer gelegt hat. Vielmehr richtete ich mich nach dem Wort in den Heiligen Schriften. Gerade die sollen ihn kennenlernen, denen noch nichts von ihm gesagt worden ist. Eben die sollen zur Einsicht kommen, die noch nie etwas davon gehört haben. Lasst uns beten. Herr, wunderbar, Paulus sagt uns die Grundlagen unseres Glaubens, dass wir ein festes Fundament haben, auf dem wir stehen können, egal was geschieht. Herr, du bist so gut. Wir wollen dich loben und preisen, dass wir heute Morgen hier zusammen sind, um dich zu loben, dich zu ehren und dein Wort zu hören. Segne du uns, Herr. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Paulus als Apostel, manches im Brief kam vor, jetzt bündelt er es noch einmal. Er ist dazu berufen, die gute Botschaft, die Siegesbotschaft, Jesus ist Sieger, das Evangelium zu Nichtjuden zu bringen. zu Nichtjuden. Völker, die ganz fern von Gott waren, die noch nichts gehört haben. Wir haben im Römerbrief gehört, ein Nichtvolk im Blick auf Gott. Zu solchen Völkern, Menschen, die so fern waren vom Gott Israels, zu denen ist der Paulus geschickt und denen soll er die frohe Botschaft bringen, Jesus Christus ist Sieger. Und dazu gehört es, und das wird ein erster Hauptpunkt sein, dass er ermahnt, dass er das Evangelium, das Wort Gottes in das Leben spricht, damit eine Änderung natürlich zum Guten geschieht, damit wahres Leben möglich wird, damit sie nicht mehr für sich leben, fern von Gott, in Feindschaft gegen Gott, sondern ihr Leben so leben, wie es Gott gefällt. Gehorsam des Glaubens wird es hier auch genannt. Ich lese uns nochmal die Verse 14 und 15, jetzt aber als Kontrast in der Luther-Übersetzung. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass ihr auch selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Das ist ein heikles Thema, oder? Den anderen ermahnen. Da läuft was nicht ganz gut in eurem Leben von euch Christen da in Rom. Da ist schon viel Gutes. Und doch ist es noch nicht das, was Gott für euch bereithält. Da ist noch mehr. Wer aber wird schon gerne ermahnt? Und dann noch durch jemand, den man gar nicht persönlich kennt. Da schreibt einer von außen, Paulus war ja noch nicht in dieser Gemeinde gewesen. Und er macht es ja auch vorsichtig, oder? Eigentlich seid ihr ja schon selbst in der Lage, euch gegenseitig zu ermahnen, auf den rechten Weg zu bringen. Aber jetzt kommt doch noch was von mir. John MacArthur schreibt, Paulus will seine Beziehung zu den Gläubigen in Rom nicht dadurch gefährden, dass er gefühllos, voreingenommen oder lieblos erscheint. Deshalb erklärt er hier, warum er einen so unverblümten Brief an eine Gemeinde schreibt, die er nicht gegründet und nie besucht hat. Es gibt mehrere Worte im Neuen Testament für ermahnen. Häufiger kommt ein anderes griechisches Wort vor als das, was hier steht, Parakaleo, und das übersetzen wir gerne mit ermahnen oder mit trösten. Wisst ihr, wie es mir jetzt da geht? Ich möchte am liebsten ganz schnell vom Ermahnen weg und zum Trösten rüber. Wer will denn schon gerne ermahnt werden? Und ich muss ja auch nicht der sein, der andere ermahnt. Aber das ist eine falsche Ausflucht, die ich da mache. Hier steht ein anderes Wort und das hat mehr die Bedeutung, in den Sinn bringen, den Sinn zurechtbringen. In den Sinn bringen, wieder ins Bewusstsein bringen. Da steckt drin das Wort Sinn oder Verstand. Ihr kennt alle den Ausdruck von Sinnen sein. Wenn jemand von Sinnen ist, dann muss ich ihn ermahnen, dass er wieder zum gesunden Menschenverstand kommt, dass er wieder richtig denkt und richtig handelt. Darum geht's hier. Hier geht es darum, dass man mit Worten anweist, warnt, zurechtweist, ermahnt. Denn da läuft etwas in den Augen Gottes falsch. Ich habe hier einen ersten Punkt, Vorbedingungen für Ermahnung. Wie muss denn jemand sein, wie ist der Paulus, dass er anderen eine Ermahnung sagen kann? Der erste Punkt, der hier genannt wird in Vers 14, die erste Vorbedingung, um andere zu ermahnen, man muss voll Güte sein. Es fängt nicht mit Weisheit an. Es fängt schon gar nicht mit einem Studium an, dass du den anderen richtig einschätzen kannst oder sonst etwas. Nein, voll Güte. Zur Ermahnung gehört immer wieder Liebe. Ich muss den anderen wirklich lieb haben, von Herzen lieb haben, ihm von ganzem Herzen Gutes wünschen, denn ich will ihn ja auf einen guten Weg bringen. Und das geht nicht irgendwie mit Distanz, sondern dass ich mich wirklich in Liebe auf ihn einlasse, denn genau das hat doch Gott damals vor 2000 Jahren getan, als sich Jesus auf uns eingelassen hat. Und das tut Jesus jeden Tag wieder aufs Neue, mit jedem von uns, hoffe ich für jeden, dass er das tut, wo Jesus sich jeden Tag aufs Neue ganz in Liebe auf uns einlässt, ganz individuell. Wenn die Liebe fehlt, dann wird aus dem Ratschlag schnell ein Schlag. Auf der anderen Seite, und da ist dieses Wort von Paulus ganz bewusst gewählt, was hier steht, dieses griechische Wort, es ist eine Güte, der es nicht an Klarheit mangelt. Das ist ja so oft, ja, das ist unangenehm und können wir nicht doch noch ein bisschen dran vorbei, müssen wir das aufs Papier bringen, muss das unbedingt ans Licht? Ist es denn wirklich so schlimm? Und was man so alles vorbringt, um auszuweichen. Und wenn etwas unangenehm ist, ich mache am liebsten einen Bogen außenrum. Dieses Wort Agathosyne, was Paulus hier gebraucht, da steckt drin Agathos, das Gute, ja. Und wisst ihr, wo das am klarsten zum Ausdruck kommt, was damit gemeint ist? Bei der Tempelreinigung Jesu. Bei der Tempelreinigung. Denn Jesus ist voll Liebe für die Menschen, aber auch voll Klarheit für die Sache, die geändert werden muss. Das ist das, was dieses Wort ausdrückt. Und das gehört zum Ermahnen immer dazu. Ich kann nicht sagen, Schwamm drüber, wenn es vor Gott falsch ist, und wenn es dem anderen schadet, das ist keine Liebe. Gehört beides zusammen. Noch ein Punkt zu dieser Güte. Zur Güte gehört auch Zuhören und Beobachten, also Verstehen. Verstehen. Wie schnell komme ich selbst manchmal zu einer Diagnose? Wie schnell ist einer von euch auch in einer meiner Schubladen? Und wie schwer kommt ihr aus den Schubladen wieder raus, bevor ich überhaupt gehört habe und verstanden habe, was los ist? Ich habe vor langer Zeit Zivildienst gemacht. Und damals, wir hatten über 100 Zivildienstleistende und ungefähr die Hälfte war krankgeschrieben. Wir waren eine ganz kranke Gesellschaft. Das hing an zwei Ärzten, die die krankgeschrieben haben. Und da war einer dabei, Dr. Santana oder so ähnlich. Von dem war das Gerücht, der untersucht durch die Jacke hindurch. Und dann bist du krankgeschrieben. Das ist keine gute Voraussetzung, um einen anderen zu ermahnen, wenn ich ihn durch die Jacke hindurch untersuche. Mich gar nicht erst auf ihn einlasse, sondern schon gleich loslege. Wie ein Arzt, der durch die Jacke hindurch untersucht. Wir haben die letzten Sonntage gehört, den Schwachen ertragen, den Schwachen tragen, nicht den Schwachen zerstören. Ich habe hier noch ein Stichwort stehen. Zuhören, nicht zu texten. Jesus hat meinen Mitchristen so unendlich lieb. So unendlich lieb. Da muss ich es doch aufbringen können, bevor ich ihm meinen hoffentlich guten Rat gebe, ihn zurechtbringe, dass ich mir die Zeit nehme zu verstehen. Zweite Vorbedingung, wieder Vers 14, erfüllt mit aller Erkenntnis. Das ist Vorbedingung, wenn ich jemand ermahnen will, dann brauche ich Erkenntnis. Das ist zum einen, erstens das Wort Gottes wirklich kennen und zweitens das Wort Gottes auf das eigene Leben anwenden. Ganz besonders auch in dem Bereich, wo ich denn ermahne. Erstens das Wort Gottes kennen, das heißt hier in der Bibel wirklich zu Hause sein. Ich mag total Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also Bibellesen, das ist absolut Freude. Weil das ist doch der Liebesbrief Gottes an mich. Das muss ich doch mit ganz tiefer Freude immer wieder durchstöbern. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft etwas ganz massiv in deinem oder in meinem Leben schief. Da lässt man sich so viel entgehen. Ich bin jetzt noch gar nicht dabei, dem anderen was zu sagen, sondern ich bin erstmal ganz bei mir. Voraussetzung ist, dass ich dieses Wort liebe und zweitens, dass ich dieses Wort auf mein Leben anwende. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja, praktisches Tun aus dem Wort heraus, mein Leben verändert anhand des Wort Gottes, des Wortes Gottes, das ist Voraussetzung, um anderen etwas sagen zu können. Das ist der eine Punkt bei Erkenntnis. Der andere, Erkenntnis heißt auch unterscheiden, wann Ermahnen notwendig ist und wann Schweigen dran ist. Auch das gehört zur Erkenntnis. Paulus konnte in unserem Kapitel 14 und 15 deshalb nicht schweigen. Warum? Weil die Starken die Schwachen zu zerstören drohten. Also wenn man den Eindruck hat, dass es da Christen gibt in einer Gemeinde und die zerstören, die drohen die anderen zu zerstören, dann kann ich doch nicht mehr meinen Mund halten. Das ist ganz klar. Da ist es nicht weise zu schweigen, sondern es ist furchtbar nicht zu schweigen. Furchtbar nicht zu reden. In Römer Kapitel 13, da konnte der Paulus absolut nicht schweigen, weil er den Eindruck hatte, da hatten welche was mit 10 Geboten falsch verstanden. Als würden jetzt die 10 Gebote keine Bedeutung mehr haben. Dann kannst du doch nicht ruhig sein. Dann musst du natürlich was sagen. Paulus konnte niemals schweigen, wenn es sich um deutliche Sünde handelte, die durch Gottes Wort klar ersichtlich war. Ich will nochmal wiederholen, was ich letztes Mal auf jeden Fall gesagt habe. Paulus ermahnt in unseren beiden Kapiteln, Römer 14 und 15, nicht die Schwachen werde doch mal stark. Er fordert nicht die Starken auf, ändert mal die Schwachen. Es ist sehr, sehr notwendig, abzuwägen, vor Gott zu prüfen, vielleicht auch den Rat von Geschwistern zu holen. Soll ich denn auf das, was offen vor Augen liegt, überhaupt eingehen beim anderen? Oder ist es besser, zu schweigen? Dritte Vorbedingung, Vers 15, Gnade. Da schreibt Paulus von sich, euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Es gehört immer Gnade Gottes dazu, Geschenk Gottes, dass man andere ermahnen kann. Einmal, ich selbst muss begnadigt sein von Gott. Wenn ich diese Gnade nicht erfahren habe, wie soll ich etwas davon weitergeben? Aber es ist auch die Frage der Begabung. Wir haben in Römer 12, Vers 8 gelesen, ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Ich lese mal die neue Genfer Übersetzung. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Ja, das ist eine Gabe, die Gott gibt. Und wenn du diese Gabe hast, dann wird das auch funktionieren. Wenn du eher die Gabe des Elefanten im Porzellanladen hast, ganz salopp gesagt, sprich, wenn dir diese Gabe der Seelsorge, Sorge um eine Seele, wunderbarer Ausdruck, wenn dir diese Gabe fehlt, dann halt bitte deinen Mund, wenn es um den anderen geht, aber schick jemand anders zu dem, der die Gabe hat. Es gehört die Aufgabe von Gott dazu, etwas zu sagen. Das ist ein Auftrag, von dem Paulus hier schreibt. Ein Auftrag Gottes. Derjenige, der seelsorgerlich an anderen tätig ist, sollte sich bewusst sein, habe ich diesen Auftrag von Gott oder drängt mich vielleicht anderes? Vielleicht ist es besser, dass manchmal jemand anders mit dem oder derjenigen redet. Meine Frau und ich praktizieren das seit langem, dass es Situationen gibt, wo nicht ich Menschen anspreche, sondern sie, gerade wenn es sich um Frauengeschichten handelt. Da war mal eine Dame, die hatte eine sehr durchsichtige Bluse an. Das noch im ganz frommen Haus, hat es absolut nicht gemerkt. Da gehe nicht ich hin, bringe sie noch in Verlegenheit, sondern da geht meine Frau hin. Ist selbstverständlich, oder? Wenn ich euch erzählen würde, was ich schon alles falsch gemacht habe. Ja, Mama, wir machen Fehler. Völlig normal. Es gehört ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu und auch auf Gott hören. Nächste Frage, wann sind die Ältesten dran und nicht mehr ich? Das heißt in Matthäus 18, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wunderbar, ja. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Ja, wann muss ich auch zur Ältesten oder Gemeinde weiter, wann muss ich überhaupt jemand dazu nehmen? Drei Vorbedingungen. Es gibt aber auch falsche Motive, dass man ermahnt. Falsche Motive. Ich war froh über den Lesungstext, den Helen ausgesucht hat. Mir war dieser Text gar nicht bewusst. Vielen Dank. Der nennt sehr viel zu unserem Thema und ich fange mal mit dem Negativen an. Falsche Beweggründe zur Ermahnung. 1. Thessalonicher 2 war das ja. In Vers 3 heißt es, nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch aus List. Das ist gar nicht schön, was da steht. Ganz unlautere Absichten. Man möchte den anderen sogar auf eine falsche Spur bringen. Vers 4, 1. Thessalonicher 2, Vers 4, falscher Beweggrund, Menschen gefallen wollen. Ja, so ein kluger Ratgeber, der steht ja auch so gut vor Menschen da, bekommt Ehre, aber auch mit dem, was man sagt, ist hier gemeint, dass man doch nicht so ganz deutlich wird, sondern ausweicht. Es gibt so viele Arten, Menschen gefallen zu wollen. Vers 5, Schmeichelworte. Tja, das hilft dem anderen nicht. Er ist gebauchgepinselt und das war's dann, Schmeichelworte. Und es ist nicht die Klarheit rübergekommen, sondern ich habe ihm nur geschmeichelt. Vers 6, Ehre bei Menschen suchen. Ja, das ist ja so klug, was mir XY gesagt hat. Der hat mir so geholfen. Und wer wird geehrt, Gott oder ich, der ich so gute Ratschläge gebe? Das, was hier steht in 1. Thessalonicher 2, hat mit drei großen Versuchungen zu tun. Geld, das habe ich weggelassen, hier steht noch versteckte Habsucht. Geld, Ansehen, Macht. Geld, Ansehen, Macht. Ich glaube, dass es auch eine große Versuchung sein kann, wenn einem Gott die Gabe der Seelsorge gegeben hat, denn ich gewinne damit Macht über Menschen. Und wenn ich diese Macht falsch einsetze, missbrauche, dann ist das furchtbar. Geistlicher Missbrauch oder wie immer man es nennt. Es gibt richtige Beweggründe zur Ermahnung, auch wie der 1. Thessalonicher 2, weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Also das sollte immer die Ausgangsbasis sein. Gott hat mir das Evangelium anvertraut. Das adelt mich. Und das möchte ich weitergeben. Vers 4. Gott gefallen wollen. Also nicht Menschen gefallen wollen, sondern Gott gefallen wollen. In meinem Leben habe ich den Eindruck, das bleibt ein lebenslanger Kampf darum. Hier nicht Menschen gefallen zu wollen, sondern wirklich Gott. Vers 7. Ermahnen soll mütterlich geschehen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Mütterlich, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Das soll was aus den Kindern werden. Mit welcher Liebe gehen Mütter mit ihren Kindern um? Sie müssen korrigieren, sonst gibt's Unglück. Aber wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, genauso geht Gott mit uns um und genauso sollen wir mit hilfsbedürftigen Leuten umgehen. Und dann schreibt Paulus noch, 1. Thessalonicher 2, Vers 8, dass er diese Aufgabe, durch das Evangelium zu ermahnen, mit Herzenslust gemacht hat. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Also das ist optimale Motivation, um durch das Evangelium Menschen auf den rechten Weg zu helfen. Was ist das Ziel aller Ermahnung? Ziel, worauf läuft es hinaus? Ich lese uns nochmal 1. Thessalonicher 2, 11 und 12, die beiden letzten Verse der Schriftlesung. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ziel aller Ermahnung ist, ein Leben zu führen, das Gott würdig ist, ein Leben, das zu Gott passt, zu Gottes Vorgabe, zu seinen guten Geboten, zu Gottes Charakter, wie er ist, ein Leben, das zu Jesus passt. Das ist für mich absolute Verheißung. Wenn das Ziel ist und Gott zum Ziel kommt, was hat Gott Wunderbares vor? Zweitens, Ziel der Ermahnung ist, ein Leben als Christ, das zu seinem Reich passt. Hier ist ja das Reich Gottes erwähnt, der euch berufen hat zu seinem Reich. Also als Bürger eines Reiches genießt man die guten Seiten, die Rechte eines Landes. Und da gibt es auch Pflichten. Ich finde es ein sehr, sehr gutes Bild fürs Reich Gottes. Ja, was für wunderbare Rechte, Bürgerrechte im Reich seines geliebten Sohnes, schreibt Paulus. Und die Pflichten, das ist ein Leben, so zu führen, wie Gott es gefällt. Und das Schöne ist, er führt das ja in unserem Leben durch. Und schließlich ein Leben, das zu seiner Herrlichkeit passt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Leben, das zu seiner Herrlichkeit passt. Jesus hat, ja, ich weiß nicht, hat er eine schöne Zeit hier auf der Erde verbracht oder nicht so eine schöne Zeit? Auf alle Fälle hat etwas gefehlt. Ich glaube, er hat eine durchaus auch schöne Zeit gehabt, allein deshalb, weil er uns nahe kommen wollte. Ja. Aber nach was hat er sich gesehnt, als er hier war? Ganz am Ende seines Lebens, Johannes 17, redet er mit seinem Vater. Und da heißt es, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrle du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was für eine Herrlichkeit war das? Was für ein Licht, was für eine Majestät, was für ein Glanz. Es muss einfach unvorstellbar schön gewesen sein. Und da ist jetzt hier von Herrlichkeit die Rede. Ein Leben, das zu seiner Herrlichkeit passt. Wir wollen nicht nur ein wenig oder auch viel Lebenshilfe geben. Und ihr versteht mich richtig, Lebenshilfe ist etwas sehr, sehr Gutes. Aber hier ist mehr. Hier ist ein Leben, das so ist, wie es Jesus gefällt. Deshalb ermahnen wir einander. Ist traumhaft, oder? Vor allem auch, weil Paulus hier schreibt an die Gemeinde in Rom, ihr seid dazu in der Lage. Ihr könnt das. Und dann macht Paulus noch etwas dazu. Ich möchte uns das bewusst zusprechen heute Morgen. Wir können das, ja. Und ich freue mich, wie gesagt, über die Zeit, die wir mit dem Römerbrief verbracht haben. Auf einen zweiten Punkt will ich heute Morgen noch eingehen. Ich lese uns mal den Vers 16. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Da geht es nicht zum ersten Mal im Römerbrief um Priester, Opfer. Da geht es um Heiden, Nichtjuden, die Gott zum Opfer gebracht werden. Das ist eine tolle Sache, was hier steht. Da heißt es, wie schon in Römer 12, Vers 1, es handelt sich um ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Etwas, was zu Gott passt. Stell dir mal vor, da kommen Heiden zum Glauben. Ein heiliges Opfer, sie werden von Gott geheiligt. Sünde ist vergeben, es geschieht Reinigung, da verändert sich Leben. Und das ist etwas, wenn man es Gott hier im Bild als Opfer bringt, das gefällt ihm. Das ist dieses Freudenfest im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Lukas Evangelium, das sagt Jesus einmal. Da freut sich Gott so riesig, wenn Heiden zum Glauben kommen, Nichtjuden zum Glauben kommen, dass das verglichen wird, als könne ich Gott etwas bringen. Als könne ich Gott etwas bringen. Das ist ein ganz, ganz großer Gedanke. Das war schon am Ende meines letzten Predigttextes ein Thema. Da bin ich letzten Sonntag nicht drauf eingegangen. Da heißt es, Römer 15, Vers 9, alttestamentliches Zitat, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Vers 10, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Vers 11, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn die Völker. Also wenn das jetzt im Römerbrief stehen würde, nur Dann würde ich sagen, ist ja völlig klar. Nein, Paulus zitiert hier Altes Testament. Gott freut sich schon das ganze Alte Testament hindurch, dass es einmal ein Opfer für ihn geben wird, dass nicht Juden zum Glauben kommen. Und nicht nur, dass sie zum Glauben kommen, sondern dass sie zusammen mit Juden, die zu Jesus gefunden haben, Gott loben. Das ist himmlischer Lobpreis. Wir haben ja einen ganz kleinen Vorgeschmack eben gehabt in unserem Lobpreis. Ich glaube, dass Gott es anders sieht. Denn wir gehören zu diesen Heiden, von denen Paulus hier redet, dass sie Gott ein wohlgefälliges Opfer sind. Ich nehme an, ihr seid heute nicht mit dem Bewusstsein hergekommen, ich bin ein Gott wohlgefälliges Opfer. Aber man sollte sich das wirklich mal bewusst machen. Das ist etwas, auf das Gott tatsächlich gewartet hat und sich riesig darüber freut und das er im Alten Testament angekündigt hat. Da heißt es, ich gehe mal ins Buch Jesaja, Kapitel 45, da heißt es, zuerst in Vers 17, Israel wird erlöst durch den Herrn mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und ewiglich. Und dann geht es weiter. Vers 20, versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Da geht es um Heiden. Vers 21, tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von alters her und vor Zeiten verkündigt? Habe ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland, und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Gott hat das von Anfang an vorgehabt. Das ist sein Ziel. Wir könnten jetzt diskutieren, inwieweit die Israeliten diesen Verheißung und damit auch Auftrag eher weniger ausgefüllt haben. Aber das ist nicht das Thema hier. Gottes Absicht war es schon die ganzen Jahrtausende, dass nicht nur Juden, sondern auch Heiden und das zusammen, Juden und Heiden, Christen, sein Volk sein sollen. Das ist dieses Opfer. In Jesaja Kapitel 66, Vers 20, den Vers machen wir noch. Da heißt es in Vers 19, sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk auf Rossen und Wagen. Also fangen die Heiden an, die Kinder Israels, Gott zum Weihgeschenk, zum Opfer zu bringen. Ist das nicht verrückt? Aber das ist das, was wir in letzter Zeit im Römerbrief miteinander gemacht haben. Helen hat vorhin angedeutet, dass die Heiden zurückgestellt sind, Entschuldigung, die Juden zurückgestellt und dass es uns zugute kommt. Ja, das Volk Israel hat gelitten in seiner Ablehnung von Jesus. Ja, aber es ist uns zugute und jetzt ist es so, dass tatsächlich Heiden die Juden zurückbringen, Gott als ein Opfer. Kommen wir nochmal zu diesem Opfer, um das es hier geht. Ein Opfer ist etwas, was zu Gott aufsteigt. Was zu Gott aufsteigt. Ein lieblicher Wohlgeruch Christi wird es auch genannt im Neuen Testament. Ist für uns eine fremde Welt. Dass das, was hier an Rauch, es handelt sich ja um Brandopfer, zu Gott aufsteigt, für Gott lieblich ist. Für mich ist es gar nicht lieblich. Ich denke dann eher, es brennt irgendwo. Und es ist unangenehm. Oder wenn gar, bleiben wir tatsächlich bei diesen alttestamentlichen Opfern, Fleisch verbrennt, Tieropfer. Das riecht eigentlich gar nicht so lieblich, menschlich gesehen. Was ist das liebliche Opfer? Paulus schreibt an anderer Stelle, euer Leben ist ein Wohlgeruch Christi. Ihr seid ein Wohlgeruch für Christus, wenn euer Leben so ist, wie es hier heißt. Nochmal Paulus in Römer 12, Vers 1. Ein Opfer, das lebendig, heilig ist und das Gott gefällt. Welches Opfer gefällt Gott? Welches Opfer gefällt Gott? Ich denke, bei Opfer, da gebe ich etwas weg und dann entsteht mir doch ein Mangel, oder? Eben hatte ich das Tier noch, jetzt ist es verbrannt. Ich gebe einen Tausender zum Opfer, weil jemand anders das Geld braucht. Jetzt ist in meinem Geldbeutel oder auf meinem Konto doch eine deutliche Lücke entstanden. Hier sprengt Gott wieder ganz unsere menschlichen Werte und Vorstellungen. Sondern dieses Opfer, das bin ich selbst, das ich bringe. Bringt eure Leiber, heißt es in Römer 12, Vers 1, Gott als Opfer dar. Bringt euch Gott ganz dar, liefert ihm euch ganz aus. Gebt Gott wirklich das Beste und es wird kein Mangel entstehen. Völlig verrückter Gedanke, dass da ein Mangel entstehen könnte. Nein, kein Mangel, sondern Leben wirklich in Fülle. Ich mag die Geschichte von Kain und Abel. Kain und Abel. Der eine bringt von den Früchten des Feldes, der andere bringt von seiner Herde die Erstlinge und von ihrem Fett. Der Abel bringt Erstlinge, das ist das, was sowieso Gott gehört. Er bringt Fett, das gilt später als das Beste am Tier. Abel bringt etwas. Jemand hat es gut auf den Punkt gebracht. Kain brachte das Erstbeste, Abel das Erste und Beste. Thomas, was willst du Gott bringen? Das ist die Frage jeden Tag aufs Neue. Möchte ich Gott das Erstbeste bringen oder heute vielleicht auch mal nichts? Oder immer das Erste und Beste für Gott. Wer sein Leben ganz Jesus gibt, der findet wirklich größtes Glück. Ein Leben mit ihm und noch viel, viel mehr ihn selbst. Jesus, Heiland, Herr und Gott. Amen. Ich möchte gerne eine Gebetsgemeinschaft mit euch haben. Wenn ihr bitte aufsteht,